Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eine Initiative für die Ausbildung, die soll es auch geben für die Ukraine. Darauf haben sich mehr als 50 internationale Organisationen, Staaten und Unternehmen auf der Wiederaufbaukonferenz geeinigt, die heute und morgen in Berlin stattfindet. 180.000 Fachkräfte sollen ausgebildet werden. Rund 700 Millionen Euro will die neue Fachkräfteallianz investieren. Nur ein Baustein eines Aufbauprozesses, um Kriegsschäden zu beheben und um langfristig so viel Stabilität aufzubauen, wie in dem vom Krieg gebeutelten Land eben möglich ist. Gerade ist Präsident Zelensky mit großem Applaus im Deutschen Bundestag begrüßt worden. Auch über neue Wissenschaftskooperationen wird auf der Konferenz diskutiert. Welche Rolle sie spielen beim Wiederaufbau? Ein Thema jetzt bei uns. Ich bin Britta Mersch. Herzlich willkommen. Mehr als zwei Jahre dauert der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, schon an. Bei der Wiederaufbaukonferenz in Berlin setzen sich internationale Partner jetzt gemeinsam für umfangreiche Investitionen ein. Es geht um Notfallpakete und um die Stärkung der Verteidigungssysteme. Diskutiert wird aber auch über intensivere Kooperationen in der Wissenschaft. Für die macht sich der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, stark. Ursula Peintner ist Direktorin für Kommunikation im DAAD und sie leitet dort auch die Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine. Sie ist heute in Berlin bei der Konferenz dabei. Ich konnte sie vor der Konferenz erreichen und habe sie gefragt, warum ist es denn wichtig, dass die Wissenschaft beim Wiederaufbau in der Ukraine beteiligt ist?
Wenn wir uns die Rolle anschauen, die Wissenschaft überhaupt in Gesellschaften spielt, dann geht es ja grundsätzlich darum, junge Menschen auszubilden, vielleicht nicht ganz spezifisch für Berufe, sondern für ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie sie sozusagen für ihre Gesellschaft in ihren Ländern über ihre künftigen Tätigkeiten einen Beitrag leisten können. Und es geht um Forschung und Innovation. Und gerade ein Land, was wie die Ukraine jetzt wirklich vom Krieg gebeutelt ist, was noch ein harmloser Ausdruck ist, wird für den Wiederaufbau erstens gut ausgebildete junge Menschen und zweitens ein erhebliches Potenzial an Innovationsmöglichkeit und damit auch an Forschung brauchen. Und deswegen muss die Wissenschaft eine Rolle spielen, damit wissenschaftlich ausgebildete Menschen für die Zukunft der Ukraine eine Rolle spielen können.
Aber was kann Deutschland als Partner denn da ganz genau leisten, also wirklich im Wissenschaftsbetrieb?
Wenn man mal guckt, was Deutschland als Partner bisher geleistet hat, das sind zwei Bereiche. Das ist zum einen natürlich die Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland. Das ist aber vor allem über die deutschen Hochschulen, aber auch über deutsche Forschungseinrichtungen, die Stabilisierung des derzeitigen Bildungs- und Forschungssystems in der Ukraine. Erhebliche Teile der Hochschul- und Forschungsinfrastruktur in der Ukraine sind zerstört durch den Krieg. Zum Beispiel sind deutsche Hochschulen mit ukrainischen Hochschulen sehr eng in Kooperation, um die Studiengänge überhaupt am Laufen zu halten, haben am Anfang des Krieges sehr viel investiert, um gemeinsam digitale Studiengänge aufzubauen, die eben auch, ich sag's deutlich, die eben auch notfalls im Bunker funktionieren. Das muss man ja mit berücksichtigen. Und Deutschland kann natürlich auch ganz viel Expertise im Bereich wirklich Forschung zur Verfügung stellen, kann übergangsweise Laborplätze zur Verfügung stellen, um das System zunächst mal zu stabilisieren, dann aber auch wieder aufzubauen.
Haben sich denn die Forschungsthemen auch verändert unter Kriegsbedingungen? Also kann dann wirklich an den Themen weiter geforscht werden, die man schon vorher im Blick hatte, oder braucht es da ganz andere Impulse? Wie nehmen Sie das im Moment wahr in der Ukraine?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube, ein Teil muss einfach auch weitergehen. Man hat ja vorher nicht an irrelevanten Themen gearbeitet, sondern auch was vorher erforscht wurde, war schon wichtig. Aber natürlich sind im Moment so Themen wie städtische Infrastrukturen, Energiesicherheit, überhaupt Energiesysteme und die Energieversorgung eines Landes. Solche Dinge schieben sich ein gutes Stück weit in den Vordergrund und müssen natürlich auch in Wissenschaft und Forschung mitbehandelt werden. Das heißt, man sieht in Teilen eine Verschiebung. Man sieht aber auch in Teilen, dass es Kontinuitäten gibt. Und ich möchte auch noch einen Punkt betonen, auch die Geistes- und Sozialwissenschaften sind wichtig, spielen eine wichtige Rolle. Wir werden es nach dem Krieg mit einem traumatisierten Land zu tun haben. Und das muss man irgendwie auch auf der sozialen Ebene und auf der medizinischen Ebene, auf der psychologischen Ebene begleiten. Und auch da spielt die Wissenschaft eine Rolle.
Für alle, die jetzt vielleicht nicht so tief drinstecken im Wissenschaftssystem, können Sie vielleicht noch mal beschreiben, wie so eine Zusammenarbeit aussieht zwischen einer Hochschule in Deutschland und einer Hochschule in der Ukraine oder auch zwischen den Wissenschaftseinrichtungen hier und vor Ort. Also wie sieht so eine Kooperation genau aus?
Ja, das kann ich versuchen. Wir haben den Vorteil, dass es schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, also vor Februar 2022 und auch vor 2014, also vor der Annexion der Krim durch Russland, gute Hochschulbeziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine gab. Das heißt, man hat Kontakte, man kennt sich, man hat Beziehungen, auf die man aufbauen kann. Und darauf haben die Hochschulen auf beiden Seiten sehr intensiv aufgebaut. Natürlich findet im Moment die Zusammenarbeit ganz vielfach digital statt, wenn denn die Stromversorgung in der Ukraine und das Internet das zulassen. Denn Reisen in die Ukraine von deutscher Seite sind nach wie vor sehr schwierig. Und zumindest für ukrainische Männer herrscht ja ein weitgehend flächendeckendes Ausreiseverbot. Die kommen gar nicht raus. Man schließt sich digital zusammen. Man überlegt sich, was sind im Moment die drängendsten Themen? Worum müssen wir uns vorrangig kümmern? Da geht es um den Erhalt und den Aufbau von Studiengängen, um die Digitalisierung von Studiengängen. Digitale Lehre ist was anderes als Präsenzlehre. Und wir haben gerade in der ersten Zeit mit den deutschen Hochschulen zusammen ganz viel daran gearbeitet, dass die ukrainischen Studiengänge noch besser digitalisiert wurden, damit die wirklich funktionieren unter diesen schwierigen Bedingungen. Auch in dem Forschungsbereich überlegt man sich, was sind die wichtigen Themen, was müssen wir als erstes unterstützen, woran müssen wir arbeiten. Und dann versucht man, was eben auf digitalem Wege geht, so gut wie möglich digital aufzubauen. Was außerdem aber ganz wichtig ist, wir haben erhebliche Zahlen von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland, auch Studierende dabei, auch Wissenschaftler dabei, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und es ist ganz wichtig, dass die mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine im Kontakt bleiben und mit ihren Institutionen, denn dieses Potenzial würde in der Ukraine gebraucht. Und da sind Vernetzungsveranstaltungen, sind aber auch wieder digitale Angebote zur Vernetzung unglaublich wichtig. Und das versuchen sozusagen die deutschen Institutionen auch gemeinsam mit der Alexander von Humboldt Stiftung, mit der DFG, mit unterschiedlichsten Institutionen sind wir da dran, um diese Vernetzungsplattformen zu schaffen.
Gibt es da denn auch einen Austausch auf europäischer Ebene, also dass sich die deutschen Wissenschaftseinrichtungen zum Beispiel auch zusammenschließen mit anderen Wissenschaftseinrichtungen in anderen Ländern, um zu sagen, wie können wir da auch gemeinsam was bewegen, wie können wir da auch eine gemeinsame Linie finden oder ist das wirklich Aufgabe eines einzelnen Landes?
Nein, das ist auf jeden Fall auch eine europäische Aufgabe, auch weil es ja perspektivisch um eine Perspektive für die Ukraine in Europa gehen soll. Und da wären wir schlecht beraten, wenn wir das sozusagen allein auf einzelstaatlicher Ebene versuchen würden zu handeln. Das macht ja die Ukraine Recovery Conference mit internationaler Beteiligung auch sehr gut deutlich, dass es da auch um eine Abstimmung und um ein gemeinsames Vorgehen geht. Im wissenschaftlichen Bereich, wenn wir sozusagen auf einzelne Partnerschaften gucken, dann sind die sehr oft bilateral angelegt. Wir bemühen uns aber sehr auch gemeinsam mit den anderen europäischen Institutionen um einen Austausch und um ein gemeinsames Vorgehen, um gemeinsame Projekte und um eine gemeinsame Klarheit, in welche Richtung es gehen soll.
Sagt Ursula Peiner vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zur Rolle der Wissenschaft beim Wiederaufbau in der Ukraine. Der DAAD setzt sich auch für den Aufbau eines deutsch-ukrainischen Hochschulnetzwerkes ein. Was das leisten kann, darum geht es gleich. Und gerade hat Präsident Zelensky auch angefangen, seine Rede im Deutschen Bundestag zu halten. Rund 2000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und internationalen Organisationen sind auf der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine vertreten, um zu diskutieren, was können wir beitragen, um die Ukraine zu stärken und sie beim Wiederaufbau zu unterstützen. Denn auch wenn die Zerstörung weitergeht, kann viel getan werden, zum Beispiel in der Wissenschaft. Das haben wir gerade schon gehört von Ursula Peintner. Die nimmt für den DAAD an der Konferenz teil. Der DAAD schlägt auch den Aufbau eines deutsch-ukrainischen Hochschulnetzwerks vor. Wie kann das denn das bisherige Engagement ergänzen?
Uns geht es mit dem deutsch-ukrainischen Hochschulnetzwerk darum, das, was die deutschen Hochschulen und die ukrainischen Hochschulen gemeinsam bisher für die Stabilisierung, die Resilienzbildung und perspektivisch auch den Wiederaufbau des Hochschulsystems in der Ukraine geleistet haben, zu bündeln und gleichzeitig zu intensivieren. Das heißt, wir möchten über unterschiedliche Formate zunächst mal die Resilienz des ukrainischen Hochschulsystems stärken und Fachleute für den Wiederaufbau des Landes ausbilden. Zugleich möchten wir gemeinsam auch europäische Themen bearbeiten. Das soll auf der individuellen Ebene durch Stipendien und Sommerschulen, aber auch auf der institutionellen Ebene durch Formate zum Hochschulmanagement und durch gemeinsame Studiengänge funktionieren. Das heißt, es geht sozusagen darum, das, was jetzt gewachsen ist, nochmal klarer zu strukturieren und damit aber auch sozusagen die Effizienz der Zusammenarbeit nochmal zu steigern.
Wie finanziert sich so ein Netzwerk, was neu aufgebaut werden soll?
Das ist eine gute Frage, denn da sind wir sozusagen im Moment noch eher am Anfang. Wir haben bisher unser Engagement vor allem aus Mitteln der Bundesregierung bestreiten können über die letzten Jahre hinweg. Wir blicken natürlich jetzt alle gespannt auf die Haushaltslage ab 2025. Wir wissen, dass das keine einfachen Themen sind. Wir sind aber überzeugt davon, dass es notwendig ist, hier auch weiter zu investieren und auch weiter sozusagen über den Bundeshaushalt Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ob wir zum Beispiel auf europäischer Ebene auch noch Möglichkeiten haben werden, ist ungewiss. Ich glaube, es geht aber zunächst mal vor allem darum, dass die Themen Wissenschaft und Forschung und Bildung im Kontext der Wiederaufbaupläne den ihnen angemessenen Stellenwert haben. Denn in dem Moment, wo man sozusagen in dieser Agenda mit drin ist, wird es dann auch leichter, die entsprechenden Mittel auch von unterschiedlichen Stellen zu akquirieren. Aber unser Hauptfokus liegt tatsächlich auf dem Engagement auch der Bundesregierung.
Sie haben eben schon gesagt, es geht auch um Studiengänge, es geht auch um organisatorische Fragen, aber es geht ja letztlich auch um ganz grundsätzliche Werte, die auch in der Europäischen Union gelebt werden. Also sei es Freiheit, sei es Demokratie. Wie viel Raum nehmen diese Themen ein?
Diese Themen, die gemeinsamen Werte, die europäischen Themen, die Zukunft der Ukraine in Europa sind eigentlich in allen Gesprächen, die wir führen und in allen Partnerschaften immer, zumindest unterschwellig, vielfach auch explizit präsent. Wenn wir den ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den ukrainischen Studierenden genau zuhören, dann senden die uns ganz klar das Signal, wir sehen unsere Zukunft in Europa und wir möchten Teil einer europäischen Gemeinschaft sein. Wir haben zu dieser Gemeinschaft auch unseren Beitrag zu leisten. Und das finde ich ausgesprochen bemerkenswert, dass die Ukraine sich nicht als in dem Sinne hilfsbedürftig ansieht, sondern ganz klar artikuliert, wir haben hier einen Beitrag zu leisten, wir wollen uns einbringen und wir möchten ja Teil der europäischen Familie sein.
Hat der Krieg dieses Bekenntnis dazu nochmal verstärkt? War das immer da? Also sind das Themen, über die jetzt auch nochmal ganz neu mit einem anderen Blickwinkel diskutiert wird?
Auf jeden Fall mit einem anderen Blickwinkel und auf jeden Fall hat der Krieg diese Themen verstärkt. Unter anderem dadurch, dass es schon vorher sehr, sehr gute Kontakte zwischen ukrainischen und deutschen Hochschulen, das ist jetzt das Feld, was wir als DHD natürlich besonders im Blick haben, aber auch ansonsten der Ukraine in den europäischen Hochschulraum gab, sind das keine komplett neuen Themen, aber man merkt, dass sozusagen mit dem russischen Angriffskrieg sich dieses Engagement für Europa in der Ukraine und diese ganz klare Stoßrichtung, da wollen wir hin, dass sich das deutlich verstärkt hat.
Was erhoffen Sie sich denn von der Wiederaufbaukonferenz mit Blick auf die Wissenschaft? Das ist ja nur eins von vielen Themen. Also spielt die Wissenschaft überhaupt eine große Rolle bei der Konferenz?
Die Wissenschaft spielt eine Rolle bei der Konferenz. Wir würden uns natürlich ein bisschen mehr wünschen. Aber man kann auch nachvollziehen, dass derzeit andere Themen, die Verteidigung des Landes, der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und Ähnliches im Fokus stehen. Wir sind sehr glücklich, dass es ein prominent besetztes Panel zu Education, Science and Innovation in Times of War and Beyond geben wird. Dort wird auch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen eine Rolle spielen und das macht uns wirklich Hoffnung. Es gibt ein Side-Event zur Rolle der Wissenschaft in bestimmten, für den Wiederaufbau besonders relevanten Bereichen. Man kann also deutlich sehen, die Wissenschaft, wenn man das System sozusagen als die Wissenschaft bezeichnen möchte, ist auf alle Fälle bereit, sich zu engagieren, hat dies seit Beginn des Krieges auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist bei der Recovery Conference auf jeden Fall präsent. Wir würden uns wünschen, dass sich das sozusagen auch deutlich spiegelt in finanziellen Möglichkeiten, die Rolle der Wissenschaft dann auch wirklich in Wert zu setzen für den Aufbau der Ukraine.
Heute und morgen findet in Berlin die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Welche Rolle Wissenschaftskooperationen beim Wiederaufbau spielen, hat Ursula Peintner erklärt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Wie können wir die Bildung in Deutschland voranbringen? Diese Frage wird im Moment intensiv diskutiert und immer mehr Akteure legen den Finger in die Wunde der deutschen Bildungspolitik. Mitte Mai schon hat ein breites Bündnis aus rund 100 Organisationen Ideen für einen kontinuierlichen Bildungsdialog vorgelegt unter dem Hashtag Neustart Bildung jetzt. Und jetzt setzen sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund für eine Bildungsoffensive in Deutschland ein. Sie haben heute zu einer gemeinsamen Bildungskonferenz eingeladen. Martin Schütz hat Informationen dazu. Wie kommt es, dass das Engagement in Sachen Bildung jetzt von diesen Akteuren kommt?
Weil sie finden, dass noch immer zu viele Schülerinnen und Schüler nicht gut lesen und rechnen können, dass zu viele die Schule abbrechen oder eben gar keine Ausbildungsstelle finden und auf der anderen Seite eben Stellen unbesetzt sind.
Was wird denn hauptsächlich gefordert?
Es bezieht sich vor allen Dingen die Forderung auf zwei sehr große Bereiche. Das sind die Kitas und die Schulen. Ziel von Gewerkschaften und Arbeitgebern ist, dass die Qualität der Bildung steigt, aber auch die Chancengleichheit. Das hat aus Sicht von BDA und DGB oberste Priorität.
Schauen wir mal auf die Kitas. Bleiben wir mal da. Was wollen Gewerkschaftsbund und Arbeitgeberverbände denn da?
Dass der Bund die Betreuung verbessert und auch in Zukunft diese Betreuung eben auf hoher Qualität absichert. Also mehr Fachpersonal eingestellt werden kann. Das fehlt und deswegen fehlen bundesweit mehrere hunderttausend Kita-Plätze, obwohl es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gibt. Und das kann so nicht sein, finden Gewerkschaften und Arbeitgeber. Beide Akteure betonen deswegen die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, auch mit Blick auf eine spätere Chancengleichheit in der Schule.
Geht es da denn auch um den Spracherwerb oder was ist das Ziel?
Genau, also die Zusammensetzung der Grundschulklassen wird immer heterogener, beispielsweise weil im Elternhaus kein Deutsch gesprochen wird und aktuell Kinder deswegen erst in der Schule damit beginnen, Deutsch zu lernen und das soll durch frühkindliche Bildung verändert werden.
Was fordern denn die beiden Akteure mit Blick auf die Schulen?
Das ist sehr umfangreich. Es gibt die Forderung, dass die Jugend- und Familienministerkonferenz und die Kultusministerkonferenz einen gemeinsamen, bundesweit geltenden Qualitätsrahmen für den Ganztag definieren oder dass Schülerinnen und Schüler praxisnäher unterrichtet werden, also sie Kompetenzen vermittelt bekommen, um sich dann später wirklich fundiert für einen Ausbildungsweg zu entscheiden, damit Abbrecherquoten möglichst niedrig sind. Aber beispielsweise auch, dass digitale Kompetenzen und Medienbildung eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Unterricht werden sollen.
Das sind umfassende Forderungen, nicht alle sind neu. Gibt es denn auch positive Entwicklungen, die die beiden Akteure in der Bildungspolitik sehen?
Ja, die gibt es. DGB und BDA loben zum Beispiel das Startchancenprogramm, das Bund und Länder ja vor kurzem aufgelegt haben und mit dem Schulen in schwierigen sozialen Lagen speziell unterstützt werden. Bis 2035 stehen da ja 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Oder sie behalten die bestehenden Jugendberufsagenturen für geeignet, dass sie die Anlaufstelle werden, damit sich Jugendliche in Zukunft eben gut informieren können und immer wieder begleitet werden, um einen Beruf zu finden.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund fordern von der Politik eine Bildungsoffensive für Deutschland. Danke, Martin Schütz, für die Informationen. Gut ausgebildete Fachkräfte, die werden in Deutschland dringend gesucht. Die Bundesregierung will deshalb mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll es für internationale Arbeitnehmer leichter werden, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Doch bürokratische Hürden abzubauen, das reicht nicht immer. Denn oft sorgen sprachliche Probleme dafür, dass es mit dem Arbeitsvertrag nicht klappt. Dass es international immer weniger Lehrerinnen und Lehrer für Deutsch gibt, macht die Situation nicht besser. Und das ist Anlass für das Goethe-Institut, die Tagung Keine Fachkräfte ohne Lehrkräfte zu veranstalten, die gestern und heute in Berlin stattgefunden hat. Nils Schniederjan hat die Veranstaltung für uns besucht und er hat eine Teilnehmerin gefragt, was ihr an der deutschen Sprache gefällt.
Alles hat ein Ende, nur Halbwüste hat zwei zum Beispiel. Tamara Carranza-Porras sagt, dass ihr in Deutschland am besten die Sprüche gefallen.
Oder am Freitag, was immer im Unternehmen gesagt wird, ab 1 macht jeder seins.
Deutschland braucht Menschen wie sie, denn Porras ist mit ihrer Ausbildung im Groß- und Außenhandel eine Fachkraft. Mehr als 600.000 fehlen von ihnen bereits in Deutschland. Jede zweite Berufsgruppe ist betroffen. Die Bundesregierung will einen Teil des Problems lösen, indem sie ausländische Fachkräfte wie sie nach Deutschland holt.
Ich komme aus Bolivien und ich wohne in Solta gerade. Ich arbeite als Disponentin in einer Firma und ich bin letztes Jahr im November in Deutschland angekommen.
Als Disponentin plant und koordiniert sie jetzt Arbeitsabläufe und den Einsatz von Ressourcen. Deutsch konnte sie schon vorher. Sie hat es zuerst in der Schule gelernt und dann während ihrer Ausbildung in Bolivien vertieft. Ein entscheidender Punkt, als sie nach Deutschland kam.
Einmal für das Arbeit. Also es ist wichtig, dass alles gut läuft bei jeder Aufgabe. Obwohl, muss ich sagen, ich konnte auch alles nicht verstehen auf einmal. Aber hat viel geholfen. Und zweimal war bei Integration mit Nachbarn, mit neuen Kollegen, ist es auch wichtig, ein bisschen Deutsch zu sprechen.
Sprache ist also ein entscheidender Baustein, um ausländische Fachkräfte anzuwerben und zu integrieren. Das habe auch das Goethe-Institut erkannt, betont Generalsekretär Johannes Ebert.
Aus der Perspektive des Goethe-Instituts ist die deutsche Sprache ein zentraler Schlüssel, damit Fachkräfte hier gut ankommen und nicht nur in der Arbeit Erfolg haben, sondern auch in der gesellschaftlichen Einbettung und gesellschaftlichen Engagement Erfolg haben.
Doch es gibt ein Problem. Die Zahl der Deutschlehrer nimmt im Ausland ab.
Wir haben seit einigen Jahren die Situation, dass Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer weniger zur Verfügung stehen. Das hängt damit zusammen, dass Lehrstühle der Germanistik, der Deutschlehrerausbildung weniger werden. Das hängt damit zusammen, dass Deutschunterricht in einzelnen Ländern weniger wird. Es hängt damit in manchen Ländern zusammen, dass der Lehrerberuf nicht so gut bezahlt ist und vielleicht nicht so angesehen wird.
Bei einer Fachkonferenz wollte das Goethe-Institut nun Lösungen erkunden. Doch die liegen nicht auf der Hand. Das Goethe-Institut ist allein mit seinem Programm Deutsch lehren lernen an über 100 Hochschulen weltweit aktiv. Mit dem Programm werden Deutschlehrer ausgebildet. Doch die Situation unterscheidet sich von Land zu Land massiv. In einigen Ländern sinkt die Nachfrage danach, Deutsch zu lernen.
Gleichzeitig haben wir in einzelnen Ländern und gerade in den Schwerpunktländern der Fachkräfteeinwanderung einen Deutschboom. Eine riesige Nachfrage in Indien, in Indonesien, in Vietnam, also gerade in diesen Ländern, aber auch im arabischen Raum lernen viel mehr Leute Deutsch, auch mit der Perspektive in Deutschland zu arbeiten.
Diese Nachfrage zu bedienen wäre ein Schritt, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu beheben. Denn besonders in den Berufen, in denen händeringend nach Fachkräften gesucht wird, wie im Pflege- und Gesundheitsbereich, ist Deutsch unverzichtbar. Doch sind gerade das die Bereiche, in denen Interessierte bislang meistens überhaupt keine Fremdsprachenkenntnisse mitbringen. Eine Herausforderung.
Wenn Sie eine Hochschule absolviert haben und schon Englisch und Französisch gelernt haben, dann tun Sie sich mit Deutsch auch leichter. Aber wir haben ja oft Menschen, die aus Pflegeberufen kommen oder aus der Gastronomie, die vorher keine Fremdsprache gelernt haben.
Bei der zweitägigen Tagung diskutierten Deutschlehrer auch, was verbessert werden muss, um auch ihnen besser Deutsch beizubringen. Gelingt die Ausbildung, können im besten Fall nicht nur deutsche Unternehmen profitieren, sondern auch die Fachkräfte.
Zum Glück vor ein paar Wochen habe ich schon meine Verlängerung und befristete Vertrag bekommen. So, dafür bin ich sehr, sehr glücklich. Und ja, ich muss viel lernen und ich mag Deutschland. Ja, trotz des Wetters. Aber ja, Deutschland lohnt sich.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.